Info im Gespräch.
Mit Silvia Schenk, Sauberfrau des deutschen Sports. Dass Silvia Schenk selbst sehr sportlich ist, merkt man sofort. Schlanke Figur, zum Interview mit HR Info Sportreporterin Martina Knief und Oliver Günther kommt sie mit dem Fahrrad. Die wichtigsten Stationen ihrer Karriere in den 70er Jahren, erfolgreiche 800-Meter-Läuferin und Olympiateilnehmerin, später Sportdezernentin der Stadt Frankfurt, erste Präsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer. Heute kümmert sich Silvia Schenk für die Antikorruptionsorganisation Transparency International um die Schattenseiten des Sports: Doping, Korruption, Manipulation. Und hat sich als Kämpferin für einen sauberen Sport international einen Namen gemacht.
Frau Schenk, Jahreswechsel, das ist ja auch im Sport immer so der Zeitpunkt, wo man zurückblickt oder den Blick vorauswirft. Und ich habe zu diesem Zweck mal eine Zeitung mitgebracht vom vergangenen Wochenende. Ich glaube, es ist sogar hier der 31. Dezember mit der Überschrift "Das war's". Und da sehen wir, ich hoffe, Sie können es auch
ja,
sehen.
Ja, ich sehe es, ich kenne das auch.
Sie kennen das auch. Ja. 10 Bilder mit, ich sage jetzt mal, herausragenden Momenten aus dem Sport des vergangenen Jahres. Sieht man unter anderem die zurückgetretene Biathletin Magdalena Neuner oder den Formel-1-Weltmeister, den hessischen Sebastian Vettel.
Ja, oder natürlich die Bayern, die traurig sind nach dem verlorenen Champions-League-Finale im eigenen Stadion. Mario Balotelli, nachdem er Italien ins Finale und Deutschland aus der Fußball-Europameisterschaft rausgeschossen hat. Silvia Schenk, von diesen 10 Bildern, was ist davon Ihr Bild des Jahres 2012?
Der Harting, auch wenn Sie das jetzt vielleicht nicht erwartet haben, wie er über die Hürden geht, weil das war so toll nach seinem Olympiasieg im Diskuswerfen.
Ich muss noch mal ganz kurz rascheln, um die Zeitung wegzuziehen.
Ja, ich habe das andere Foto auch gesehen, auf das Sie hinaus wollten.
Ja,
das
genau. Wir wollten
Lance Armstrong natürlich vor seinen gelben Trikots, die ja eigentlich inzwischen tiefschwarze Trikots sind oder sein müssten, mit vielen Flecken drauf.
Wie kommen Sie auf die Idee, dass wir darauf hinaus wollen?
Ja, kam mir irgendwie so, weil ich hatte mal was mit Radsport zu tun.
Und irgendwie ist Lance Armstrong ja auch einer der Köpfe des Jahres 2012. Ist das so, dass auch bei Ihnen dann, Sie haben jetzt Robert Harting natürlich angesprochen, Sie auch als ehemalige Leichtathletin, wie er über die Hürden geht, nachdem er Diskusgold in London gewonnen hat, dass trotz aller positiven Bilder, aller Jubelszenarien, aller deutschen Erfolge so ein Bild haften bleibt, was negativ ist?
Ja, das war schon ein ganz überragendes Ereignis im vergangenen Jahr. Und ich habe im Herbst mehrere Vorträge gehalten, so zur Situation im Sport insgesamt, olympische Bewegung, Fair Play. Der Fair Play-Kongress war ein Ereignis, wo ich aufgetreten bin. Und da habe ich immer so gesagt, 2012 war ein Jahr, wo man wirklich beide Seiten des Sports und Olympias kennengelernt hat. Wir hatten unglaublich tolle Olympische Spiele in London, wo alles gestimmt hat, von der Eröffnungsfeier, Publikum, fantastische Sportstätten in einer sehr szenischen Inszenierung und Umgebung da mitten in einer solchen Metropole. Tolle Leistung, Emotionen hoch und runter, alles was dazugehört. Und auf der anderen Seite hatten wir aber sowohl Dopingfälle bei den Olympischen Spielen beziehungsweise kurz danach mit der Kugelstößerin, die ihre Goldmedaille wenige Tage später verloren hat. Wir hatten die alten Probleme mit Doping von 2004, wo Dopingproben, die eingefroren waren, nachanalysiert wurden. Wir hatten den Matchfixing-Skandal, also das heißt Ergebnismanipulation bei dem Handballmeister Frankreichs Montpellier. Da waren involviert 5 der Goldmedaillengewinner aus dem Handballteam von Frankreich, von London. Und wir hatten mit Lance Armstrong eigentlich den Super-GAU, was die ganze Anti-Doping-Bekämpfung betrifft.
Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf diese Zeitungsseite. Gerade wenn Sie all diese Fälle, Dopingfälle, Manipulationsfälle auflisten, eins fällt ja hier auf, 10 Bilder und im Grunde genommen 9 positive, also 9, die die Emotionalität des Sports wiedergeben und im Grunde genommen nur der Fall Lance Armstrong mit dem eben in vor seinen Trikots liegenden Ex-Toursieger, muss man ja inzwischen sagen, wird der Sport nach außen immer noch besser dargestellt, sauberer dargestellt, als er tatsächlich ist, wenn man sich dieses Verhältnis anschaut?
In den Medien nicht mehr ganz so. Da ist ein Verhältnis 1:9 schon recht gut. Von den Sportverbänden aus der Eigensicht des Sports ist, glaube ich, das schon ein Problem, dass die sich täuschen lassen von so einem wirklich tollen Erfolg, wie ich ja zugebe, wie der Olympischen Spiele und dann andere Dinge nicht oder nicht sehen wollen. Es gibt eine Stellungnahme des IOC aus dem September vergangenen Jahres, wo sie sagen, Korruption und Spielmanipulation im olympischen Sport sind eine Ausnahme. Ich sage jetzt ja nicht, dass sie ständig stattfinden, aber zu sagen, eine Ausnahme, so quasi wie reduziert auf einen Einzelfall. Das kann man nicht sagen. Es gibt ganz erhebliche, grundlegende Probleme im Sport. Und die sind die Sportorganisationen bisher noch gar nicht angegangen.
Silvia Schenk, Sie waren selber eine Spitzenleichtathletin, 800-Meter-Läuferin, Olympiateilnehmerin in München 1972. War das damals noch eine heile Sportwelt?
Nein, das war damals nicht heil. Es gab ja damals durchaus schon Doping, bei weitem noch nicht die ganzen Testsysteme. Ich habe gerade Unterlagen gelesen zu den Zeiten erster Hälfte der 70er Jahre. Die Diskussion, die es auch da schon im deutschen und im internationalen Sport gab. Also auch das war schon vorhanden. Das war für uns damals noch nicht so richtig ein Thema. Wir wussten, dass es Anabolika gab. Und es gab dann eben auch schon wohl Fälle im Bereich Kraftsportarten, also Kugelstoßen, Diskuswerfen in der Leichtathletik, Gewichtheben und so etwas. Die Sprinter standen auch schon unter Verdacht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in einer Zeit Sport getrieben habe, wo ich nicht wusste, da sind ganz viele, die dopen und ich habe unter Umständen allein deshalb keine Chance, sondern wo ich einfach dachte, okay, ich bin so gut und so schlecht, die anderen sind besser, dann ist es halt so. Da kann man natürlich besser mit umgehen, als es für die Athletinnen und Athleten heutzutage der Fall ist.
Silvia Schenk heute bei HR Info im Gespräch. Frau Schenk, Sie waren Sportdezernentin der Stadt Frankfurt lange Jahre. Sie sind eine der Miterbauerinnen, wenn man das so sagen darf, der Frankfurter WM-Arena. Scheinen Sie gerne für sich in Anspruch zu nehmen, weil Sie lächeln gerade. Sie waren hochrangige Sportfunktionärin, die erste Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Radfahrer. Heute kümmern Sie sich als Sportbeauftragte der Antikorruptionsorganisation Transparency International um den sauberen Sport, engagieren sich da sehr stark für. Das hat so ein bisschen was von der Pionierin. Nehmen Sie so eine Rolle für sich auch, ich will nicht sagen in Anspruch, aber können Sie damit was anfangen?
Ja, damit kann ich schon was anfangen. Das hat aber auch was mit meinem Jahrgang zu tun. Also wer 1970 in der Bundesrepublik Deutschland als Mädchen Abitur gemacht hat, hatte entweder die Chance, Lehrerin zu werden, das sind um mich herum fast alle geworden, oder die Überlegung zu sagen, da muss doch auch noch mehr drin sein. Und ich habe ab praktisch 1970 zum Teil auch mitbefördert durch meine sportlichen Aktivitäten, weil 800 Meter waren damals eine Strecke, wo viele sagten, das ist doch viel zu hart für ein Mädchen und du kriegst dicke Waden. Und ich habe immer gedacht, was reden die eigentlich? dadurch mit so ein bisschen angestoßen, habe ich eben gesagt, okay, warum habe ich oder soll ich als Mädchen Dinge, die mir Spaß machen, nicht machen dürfen? Und warum soll ich nicht die gleichen Chancen haben wie ein Junge, wenn ich das Gleiche bringe? Und da habe ich mich natürlich in dieser Funktion oder in dieser Hinsicht zum Thema Chancen für Mädchen und Frauen engagiert. Und gleichzeitig war das beim Sport dann immer so für mich auch ein Thema. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, wir werden als Aktive ungerecht behandelt oder wir können nicht mitreden an Punkten, wo es wichtig ist, dass ich dann sage, okay, so kann man mit uns nicht umgehen. Und das beides hat sich dann eigentlich wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen.
800 Meter ist ein gutes Stichwort. Das ist eine Herausforderung suchen. Hat der Sport Sie in gewisser Weise auch so geprägt, dass Sie Herausforderungen suchen?
Ja, oder ich bin in den Sport gegangen, weil ich Herausforderungen liebe. Das weiß ich jetzt nicht. Das hängt wahrscheinlich das eine mit dem anderen zusammen oder hat sich wechselseitig weiterentwickelt. Bei den 800 Metern ist ja so, man muss einerseits natürlich schnell laufen, man muss es sich aber auch taktisch einteilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und man muss, und ich war da immer sehr stark gucken, dass man im Endsport auch noch gut ist. Und für mich war es eigentlich wichtig und das habe ich mitgenommen auf den weiteren Lebensweg. Ich habe nie ein Rennen aufgegeben. Und man musste mit mir immer bis zum Zielstrich rechnen. Und das ist ganz gut auch in anderen Bereichen.
Dieses Stehvermögen und diese Qualitäten, die Sie ja eben auch durchaus kämpferisch angedeutet haben. Ich könnte mir vorstellen, spätestens als Sie in die Funktionärswelt übergewechselt ist, war das auch bitter nötig. Sie haben gerade eben schon gesagt, auch als Athletin, als Frau hat man sich da Anfang der 70er Jahre noch was anhören müssen. Ich könnte mir vorstellen, in dieser Funktionärswelt, in den Sportverbänden ist es fast noch schwieriger gewesen, oder?
Ja, aber das hat mich eigentlich immer besonders gereizt. Das hat auch höllisch Spaß gemacht. Also ich musste so innerlich lachen, als jetzt Anfang Dezember bei der Mitgliederversammlung der Eintracht ich es gewagt habe, mit Vorlauf, mit Vorinformation an alle ein paar Änderungsvorschläge zu den vorliegenden Satzungsänderungen zu machen und die damit völlig überfordert waren und mich ganz offensichtlich unterschätzt haben. Mir wäre es eigentlich lieber und für die Sache wäre es besser, man wird nicht unterschätzt werden, sondern man könnte vernünftig miteinander umgehen. Die Eintracht hätte sich viel sparen können, wenn sie von Anfang an vernünftig mit mir kommuniziert hätte. Und so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als ich dort in den Funktionen war bei der Eintracht, gut, da hat es mich von irgendeinem Punkt an dann nur noch amüsiert, weil ich die Männer lenken konnte dadurch, dass ich wusste, sie unterschätzen mich. Und das war dann zum Teil ganz erfolgreich, aber es hätte mir eigentlich mehr Spaß gebracht. Wir hätten im Team zusammengearbeitet.
Es hat vor etwa 10 Jahren mal jemand über Sie gesagt, Sie ist eine Frau, Sie ist zu jung und Sie ist zu besserwisserisch. Das ist ja nun ein negatives Image. Ist da was dran oder ist das aus Ihrer Sicht eine Verunglimpfung von Sylvia Schenk?
Also vor 10 Jahren war ich auch schon 50. Wenn ich da zu jung war, das ist ja erstmal
vielleicht
ganz
für ein sportpolitisches Amt in der
ja,
Zeit schon.
Ja, ich werde ja Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, wenn ich 62 bin. Das habe ich mir vorgenommen, als vor irgendwie 20 Jahren ein 62-Jähriger dort zum Vorsitzenden gewählt wurde, dachte ich, das ist dann so für meine späten Jahre mein Karrierewunsch. Das Besserwisserische. Gut, ich sage halt meine Meinung und es kann sich ja jeder mit auseinandersetzen. Ich habe inzwischen die Einschätzung, dass sich sehr oft dahinter einfach ein Unterlegenheitsgefühl verbirgt. Ich versuche nach Möglichkeit nicht überlegen aufzufinden. Ich versuche die Leute mitzunehmen. Aber manchmal, wenn man eine gute Idee hat oder einen Vorschlag oder eine Sache sehr gut analysiert hat, dann kann man ja auch nicht einfach so tun, als wüsste man nicht, worüber man redet. Also da weiß ich noch nicht, wie ich anders mit umgehen soll.
Aber
da
es beschäftigt Sie.
Es hat mich früher sehr viel mehr beschäftigt. Inzwischen kann ich das einordnen, aber an bestimmten Punkten, das hat jetzt auch wieder mit meinem Alter zu tun, sage ich, wenn ich eine gewisse Vorstellung habe, wie eine Sache gut läuft, dann will ich nicht 3 Tage noch mit unnützen Diskussionen verschwenden. Also entweder man macht es dann in die Richtung oder die Leute sollen es alleine machen. Und sehr oft kommen die dann nach 3 Tagen und sagen, jetzt machen wir es so. Aber dann haben sie alleine diskutiert. Das ist mir dann lieber, als dass ich da meine Zeit verbringe.
Sie haben mal in einem Zeitungsinterview gesagt, passt auch ganz gut zu dem, was Sie eben angesprochen haben. Ich mache eigentlich viele Entscheidungen mit mir selber aus. Die Frage war, wo suchen Sie sich Rat? Das hört sich aber nicht nach einer Mannschaftsspielerin an, muss ich sagen.
Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Zeitungsinterview und auf welche Situation bezogen das war.
Es war ein Fragebogen.
Es war ein Fragebogen. Okay, dann war es sehr kurze Frage,
ja,
kurze
war,
Antwort.
War
das
genau
ist immer
die
gefährlich.
Ja.
Ich überlege jetzt sehr lange.
Wie ich das in die richtigen Worte fasse. Ich lese sehr viel. Also wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann kann man davon ausgehen, dass ich sehr, sehr viel gelesen habe und einen sehr guten Überblick habe. Ich gebe zu, dass ich dann sehr ungeduldig bin mit welchen, die meinen, sie wüssten, worum es geht und fast gar nichts gelesen haben, weil da habe ich dann einfach einen anderen Anspruch. Das lasse ich vielleicht manchmal auch zu deutlich merken. Insofern, wenn ich weiß, die anderen haben das alles nicht gelesen, dann habe ich schon die Vorstellung, dass ich möglicherweise doch besser in der Lage bin, bestimmte Dinge einzuschätzen und die Entscheidung zu machen. Da, wo ich Personen kenne, die ungefähr so viel wissen oder vielleicht sogar in bestimmten Bereichen mehr wissen, das gibt es ja Gott sei Dank auch, da freue ich mich, dass man gut miteinander diskutieren kann, dass ich einen Ping-Pong-Spieler als Partner habe, mit dem man auch was gemeinsam entwickeln kann. Das ist mir eigentlich immer sehr viel lieber. Also ich versuche, Teamplayer zu sein. Manchmal ist es aber schwierig. Außerdem braucht jedes Team dann auch einen Leader. Und da, wo ich Teamleader bin, dann nehme ich diese Funktion auch wahr. Und ich hoffe, es nutzt dann letztlich allen.
Sylvia Schenk heute zu Gast bei hr-info im Gespräch. Eines ist ja mal auf jeden Fall klar, Sie haben keine Angst, sich mit großen Gegnern anzulegen. Seit Jahren zählen Sie ja zu den schärfsten Kritikern des Weltfußballverbandes FIFA. Der hat ja in der jüngsten Vergangenheit, ich sag's mal in An- und Abführung, nicht immer positive Schlagzeilen gemacht. Sylvia Schenk gegen die FIFA, das hat so ein bisschen was von David gegen Goliath. Warum gerade die FIFA?
Also ob Transparency International ein David gegenüber der FIFA ist, finanziell ja, von der Mitgliederzahl ja, moralisch nein. Also das kann man alles sehr, sehr unterschiedlich sehen. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl in dem Personenkreis, in den ich da jetzt eingebettet bin. Bei der FIFA ist es ja so, die FIFA ist ein Beispiel im Grunde oder ein Rollenmodell für den Sport. Vieles orientiert sich an der FIFA. Viele Sportorganisationen sagen, na, wenn die FIFA das so macht, können wir das auch so machen. Und die FIFA hat einfach die letzten Jahre die meisten Skandale in dieser Hinsicht, zumindest in der Öffentlichkeit, geliefert. Es gibt manche andere Sportarten, wo es im Hintergrund ähnlich aussieht, aber das ist bisher nicht so publik geworden. Insofern macht es natürlich Sinn, sich insbesondere mit der FIFA auseinanderzusetzen. Und wir haben ja durchaus auch konstruktive Gespräche mit Herrn Blatter und einem Teil seines Personals in den Anfängen geführt. Es ist also nicht so, dass wir da die totale Konfrontation hatten oder auch haben, weil Transparency International eigentlich immer versucht, mit den Organisationen, mit den Personen, soweit sie bereit sind, in eine bestimmte Richtung zu gehen, gemeinsam den Weg einzuschlagen, weil der Kampf gegen Korruption sehr tiefgreifende kulturelle Änderungen eigentlich voraussetzt. Und die kann man nur gemeinsam erreichen. Also da kann man nicht von außen was aufdrücken. Das geht auch nicht mit einem einfachen Gesetz oder mit einem Ethikcode und dann ist alles bestens, sondern das erfordert einzelne Schritte und insofern arbeiten wir nicht voll konfrontativ.
Sie haben ja gerade eben schon angedeutet, es gab ja auch mal ein Treffen zwischen Ihnen und Herrn Blatter. Also zwischen Frau Schenk, Silvia Schenk und dem FIFA-Boss Josef Blatter, den Sie ja auch immer wieder kritisiert haben. Wie muss man sich so ein Treffen vorstellen? Wie läuft das ab?
Das war an dem Tag des Endspiels der Frauenfußballweltmeisterschaft hier in Frankfurt. Ich wurde von einem Direktor von Transparency International begleitet. Er hatte auch einen Mitarbeiter dabei. Er war ein sehr charmanter und freundlicher Gastgeber. Er hatte sich sehr gut vorbereitet. Hatte unter anderem aus dem Göttinger Tagblatt über einen Vortrag, den ich da an der Uni Göttingen 2-3 Wochen vorher gehalten hatte, den Artikel mitgebracht und zitierte daraus.
Also er wollte sie um die Finger wickeln.
Na, er wollte schon wissen, auf wen er sich einlässt. Vielleicht wollte er mich auch um die Finger wickeln, aber gut, das passiert bei mir nicht so leicht. Das hat er dann, glaube ich, auch gemerkt. Wir sind da sehr fair und offen miteinander umgegangen. Für uns war es wichtig zu klären, will er was ändern? Das hat er deutlich gesagt. Und wir haben ihm dann gesagt, was wir für einen Änderungsprozess dann erwarten und was unsere Beiträge sein könnten. Es hat dann noch weitere Gespräche gegeben. Ich war noch 2-mal in Zürich und habe ihn dort getroffen und auch weitere Mitarbeiter, habe eigentlich einen sehr guten Einblick bekommen in die Funktionsweise der FIFA, das, was schon durchaus gut läuft, aber vor allen Dingen auch, wo die Defizite stecken. Wir haben das auch in einem schriftlichen Bericht ja dann festgehalten. Nur dann wollte die FIFA das doch lieber unabhängig von uns machen und dann haben sich die Wege wieder getrennt.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gab einen Kontakt. Aber dieser Kontakt ist inzwischen auch abgebrochen worden. Ich denke, jetzt kann man ganz kurz zusammenfassen, weil sich auch die FIFA auf bestimmte Vorschläge von Transparency International nicht einlassen wollte. Das jetzt hier in Einzelheiten zu erörtern, würde zu weit führen. Aber was mich schon interessiert, Sie haben sich da sehr engagiert und am Ende ist es ja dann doch nichts so richtig geworden. Wie groß ist da der Frust bei Ihnen?
Also Frust war da eigentlich gar nicht, weil mir stand schon auch so ein bisschen davor, wenn wir den weiteren Prozess mitgehen, wäre es zum einen ein großes Risiko gewesen, weil wir immer wieder in diesem Balanceakt gewesen wären. Kann man diese Schritte so mit der FIFA gehen oder kommen wir an den Punkt, wo wir uns selber oder in der Gefahr sind, uns selber zu verraten oder dass es von außen so gesehen wird? Also das wäre ganz schwierig Schritt für Schritt gewesen und es wäre auch eine unendliche Arbeit gewesen. Also das stand mir einerseits so ein bisschen bevor. Gut, wenn es geklappt hätte, hätte ich das auf mich genommen. Wer weiß, wo wir dann heute wären. Also ich hatte dann auch genug anderes zu tun. Also richtig Frust war eigentlich nicht da. Allein schon die Phase der Gespräche und das mal so zu erleben, hat mir eine ganze Menge auch noch an zusätzlichen Erfahrungen gebracht. Also ich bin da ganz frohen Mutes.
Silvia Schenk heute zu Gast bei HR Info im Gespräch. Der deutsche Vertreter in der FIFA-Exekutive ist der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger. Frau Schenk, tut er genug für die FIFA in der FIFA? Ja oder nein?
Das sollte dann doch die FIFA selber beurteilen.
Ich möchte gerne, dass Sie das beurteilen.
Ja, ich weiß. Da ich insgesamt finde, dass der Kurs der FIFA, was die Frage Reformprozess betrifft, bei Weitem nicht ausreichend ist, sagt das natürlich auch etwas darüber, wie das bei Herrn Zwanziger aussieht.
Also reicht nicht.
Reicht nicht, nein.
Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir uns schon über Doping unterhalten. Lance Armstrong war da das Stichwort. Viele Sponsoren, auch im Fall Lance Armstrong, haben sich aus dem Sport von diesem Athleten zurückgezogen, wenn der Athlet des Dopings überführt wurde. Beim Thema Korruption, bleiben wir mal bei der FIFA, ist das bei den Sponsoren noch anders. Das ist für die wenigsten ein Grund, ihr Sponsoring beispielsweise beim Weltfußballverband FIFA zurückzuziehen. Ist die Zeit noch nicht reif dafür? Ist das ernüchternd für Sie als Vertreterin von Transparency International?
Was sich inzwischen tut, ist, dass sich auf internationaler Ebene einige Großunternehmen, sogenannte Global Player, zusammengefunden haben und unter dem Dach der UN, der Organisation UN Global Compact, an Richtlinien für verantwortliches Sportsponsoring und Hospitality arbeiten. Ich bin da in dieser internationalen Arbeitsgruppe mit drin. Dazu gehört die brasilianische Petrobras, dazu gehört ein großes südafrikanisches Unternehmen, Microsoft, Coca-Cola ist dabei. Rabobank, die ja auch nun gerade im Radsport gebrannte Kinder sind. Also da sind einige wirklich Riesenunternehmen dabei und ich denke, wir werden im Frühsommer diesen Jahres dort diese Richtlinien vorlegen und da werden sich sicherlich viele dann auch orientieren. Das ist wird ein langsamer Prozess sein. Man muss vor allen Dingen sehen, dass die Sportindustrie auch natürlich untereinander darum kämpft, den Markt irgendwie zu besetzen. Da wird es auf Dauer nur gehen, wenn man die zusammenbindet und zu gemeinsamen Handeln zwingt, damit sie konkurrieren zwar in anderen Fragen, aber nicht darin, wie geht man mit korruptionsbehafteten Sportverbänden um. Das ist ein schwieriger Prozess, aber auch daran wird inzwischen gearbeitet.
Aber Sie setzen nach wie vor auch schon auf die Sponsoren.
Das ist natürlich ein wichtiges Druckmittel, solange das Geld fließt. Und wir müssen natürlich sehen, wenn die seriösen Sponsoren aus dem Sport rausgehen, haben wir immer noch die Oligarchen und andere. Ja, das ist ja so, dass dann der Radsport auch sagt, was habe ich denn für Probleme? Da wird ja dann von Katuscha und wie sie da alle heißen, werden dann die neuesten Sportgruppen aufgebaut. Dann ist immer noch Geld im Sport da. Und solange der Leidensdruck nicht ausreichend groß ist, ändert sich nichts. Aber ich meine, die seriösen Sportsponsoren sind natürlich wichtig für so Organisationen wie IOC und ich denke auch für die FIFA. Und da werden auf Dauer die Oligarchen nicht diese Rolle übernehmen können. Insofern bin ich hoffnungsfroh, dass darüber sich was in Bewegung setzt. Aber nochmal, die Frauenemanzipation hat sich ja auch damals, als ich in den 70er Jahren anfing, nicht in 3 Jahren erfüllt. Dies hier werden wir auch nicht in 3 Jahren schaffen, aber wir sind eigentlich, seitdem die Diskussion überhaupt zur Korruption anfing, Mitte der 90er Jahre, schon ganz weit vorangekommen. Und auch im Sport wird sich einiges tun.
Kommen wir zum Schluss unseres hr-Info im Gespräch nochmal zum Thema Doping, Silvia Schenk. Deutschland sieht sich ja gerne als Vorreiter im Anti-Doping-Kampf. Sind wir wirklich da Vorreiter oder fehlt's an vielen Dingen?
Wir sind halt gründliche Deutsche und deshalb haben wir das, was der WADA-Code vorgibt, auch
WADA, mehr, muss man sagen, internationale
Anti-Doping-Code vorgibt, auch mehr oder weniger 1:1 umgesetzt. Das heißt, unsere Athletinnen und Athleten werden also jede Menge kontrolliert, mehr als in fast allen anderen Ländern. Aber das Problem ist ja, und das hat der Fall Lance Armstrong gezeigt und ein paar Jahre zuvor auch schon der Fall Marion Jones, 2 Aktive, die ganz, ganz viel kontrolliert wurden und nie eine positive Probe hatten. Und das heißt, dass das Kontrollieren alleine ja gar nicht ausreicht und eigentlich völlig andere Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Welche?
Ja, was wir aus dem Antikorruptionskampf kennen, dass es sehr viel mehr um eine klare Nulltoleranzhaltung geht. Die gibt es bislang auch im deutschen Sport nicht. Also eine Einladung der Deutschen Sporthilfe an Jan Ulrich für den Ball des Sports im Februar 2012. 5 Tage bevor der Internationale Sportgerichtshof Ulrich wegen Doping sperrt, ist ein so fatal falsches Signal, dass man da eigentlich gar nicht mehr viel zu ergänzen braucht. Also man muss sehr viel mehr in die Prävention stecken, über Leistungsdruck nachdenken, darüber, wie junge Athletinnen und Athleten, wie aber auch Funktionäre mit dem Thema umgehen. Man bräuchte mich nur zu fragen. Ich könnte einiges an Vorschlägen machen.
Klingt ein bisschen so, als würde man sie nicht fragen.
Doch, manche fragen mich auch. Also es gibt im Hintergrund durchaus interessante Gespräche, aber es braucht dann seine Zeit, bis so ein System sich langsam wandelt.
Zum Schluss unseres hr-Info im Gespräch haben wir immer gern die beliebte Rubrik Entweder-Oder, Frau Schenk.
Okay.
Sie haben uns da auch eine Frage überlegt. Was passiert Ihrer Meinung nach eher, dass die FIFA transparente Strukturen entwickelt oder dass Doping in Deutschland konsequent verfolgt und geahndet wird?
Die FIFA.
Die FIFA. Erstaunt mich jetzt.
Ja.
Sind Sie damit?
Ist einfacher. Die Strukturen zu entwickeln ist einfacher. Ob es dann nachher gelebt wird, ist ja nochmal eine andere Frage. Dass der Prozess, den man beim Doping braucht und beim Anti-Doping nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, ist sehr viel komplexer und der braucht sehr viel mehr Zeit.
Was von beidem ist Ihnen wichtiger?
Der Anti-Doping-Kampf dann nicht nur in Deutschland, weil das alleine wird auch gar nichts bringen, sondern ich glaube, dass für die Gesundheit der Athletinnen und Athleten weltweit und für die Zukunft des Sportes ein besserer Anti-Doping-Kampf, der wirklich dazu führt, dass man es auf weniger Einzelfälle reduziert und nicht in einzelnen Sportarten, im Radsport, aber in vielen anderen ja auch durchaus als endemisches Problem hat, das Doping. Das wäre für den Sport dann nochmal wichtiger als die Frage, ob die FIFA transparent ist.
Sagt Silvia Schenk im Gespräch mit hr Info. Mehr Informationen und das komplette Interview zum Nachhören finden Sie auch auf hrinforadio.de.